Schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe Grüße mitgebracht von unserer Christiane, wer sie noch kennt. Auch sie hatte diese Woche Geburtstag und wir waren bei ihnen und sie lässt alle, die sie kennen, grüßen. Ja, bei uns im Garten ist heute Gottesdienst der Burgdorfer Elen. Ich hoffe, dass das Wetter gehalten hat. Wir haben dafür gebetet. Die sind jetzt auch noch zusammen. Wir sind hier bei euch. Fahrt war gut, überraschend. Freitag war es voller, als wir zur Christiane fuhren. War nur zwar nicht die ganze Strecke, aber ja. Heute war es wesentlich entspannter. Einmal hat uns das Navi allerdings von der Autobahn geholt. Da war irgendwas, wir wissen nicht was. Wir haben Bispingen gesehen und dann waren wir auf einmal wieder auf der Autobahn. So schnell geht das heutzutage. Ja, ich habe ein Wort. Jesus will uns dienen und erquicken. Matthäus 11, 25 bis 30. Manche sagen, das ist der Heilandsruf. Ich lese euch das. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Im Vorfeld des Textes spricht Jesus hier über Orte, wenn man das mal aufschlägt, wo seine meisten Wunder geschehen waren. Aber es hatte bei den Menschen oft nicht zur echten Umkehr geführt. Es waren Leute aus dem Volk Gottes, aber viele waren dennoch nicht offen in ihrem Herzen. Und deshalb erkannten sie auch die rettende Hand Gottes, die sich ihnen durch Jesus entgegenstreckte, nicht. Jesus sagte ihnen nun, wenn diese Wunder, die diese Städte gesehen hatten, unter den Heidenvölkern geschehen wären, hätten sie sicher anders reagiert. Sie wären umgekehrt. Aber kommen wir zum eigentlichen Text. Jesus stellt uns hier zwei Menschengruppen vor Augen. Die einen nennt er die Weisen und Verständigen, und die anderen nennt er Unmündige. Und dabei ist es erstaunlich, dass er von den Weisen und Verständigen sagt, ihnen bleibt, was Gott offenbart hat, verborgen. Die Unmündigen, ihnen dagegen wird es geschenkt, die Absichten Gottes zu erkennen. Und diese Aussage zeigt uns, dass menschliche Weisheit nicht unbedingt Vorteil bringt, wenn es um unsere Gottesbeziehung und Glauben geht. Denn beides ist jedes Mal ein Geschenk Gottes, für das wir uns öffnen müssen. Wir können es nicht durch eigenes Ringen und Anstrengen erreichen. Es bedeutet aber zugleich auch, jeder hat eine Chance. Und es braucht keine großen Voraussetzungen, um glauben zu können, sondern nur Offenheit in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Tun. Die frommen Experten damals scheiterten in der Mehrzahl, weil sie glaubten, dass sie Bescheid wüssten. Und deshalb taten sich die Schriftgelehrten schwer mit dem Reden Gottes, das durch Jesus zu ihnen kam. Es ist bis heute so geblieben: Wer auf sich selber vertraut, der tut sich schwer mit Gottes Geschenken und mit Gottes Gnade. Das will Jesus seinen Zuhörern hier klar machen. Und deshalb preist er seinen himmlischen Vater dafür, dass er sich denen offenbart, die sich kindlich beschenken lassen. Und ich hoffe, es sind viele heute hier. Ganz ähnlich lesen wir das in der Bergpredigt in den Seligpreisungen. Da heißt es Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Solche Menschen sind sich dessen bewusst, dass sie auf Gottes Gnade und auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Und gerade sie werden hier von Jesus besonders angesprochen und eingeladen. Auch ich hatte in diesem Jahr in ganz besonderer Weise ja diese Gnade nötig. Hatte mehrere Bandscheibenvorfälle in der Lendenwirbelsäule, bin an zweien davon operiert worden. Und ja, das ging alles etwas holprig. Nicht die Operation, aber das Dahinkommen. Alle Untersuchungen waren durch. Es war abends 18 Uhr und der Arzt sagte, ich habe kein Bett für Sie. Sie dürfen wieder nach Hause. Kommen Sie übermorgen um 7. Alles schien zu klappen. Ich komme ins OP, das heißt noch nicht ins OP, sondern in den Vorraum. Alle kriegen eine Nummer. Bei mir kommen sie und sagen, was ist mit Ihnen? Ich sage, ich soll operiert werden an der Bandscheibe. Ja, da müssen wir mit der Oberärztin sprechen. Nach einer Stunde kommt sie und sagt, sie können auf Station. Ich hörte bis nachmittags um 1 nichts, aber ich wusste, ich komme nicht mehr dran. Ich war auf der Zusatzliste. Ja, und dann am anderen Morgen kam die Oberschwester selber und sagte, heute sind Sie der Erste. Naja, auch schon mal schön. Jedenfalls, die Operation ist gut verlaufen. Wie ihr seht, geht das alles, Autofahren auch wieder. Ich habe zwar auch einen Rollator eine Weile gebraucht und bin immer um den Block bei uns, eine ganze Ecke, so einen ganz großen Kreis. Und unsere Nachbarn wundern sich, dass es mir so gut geht. Und ich bin Gott einfach dankbar. Ja, wir sind immer wieder auf seine Gnade angewiesen. Und so stehe ich heute vor euch, freue mich, dass ihr alle da seid und ich viele doch mal wieder sehe. Kommen wir zurück auf den Ruf Jesu. Kommt her zu mir alle. Es geht nicht immer alles glatt. Aber auch wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, steht da. Und dieser Ruf ist mehr als eine evangelistische Einladung. Er gilt immer. Natürlich ist Jesus vor allem gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Aber eingeladen sind alle, die mühselig und beladen sind. Und dazu gehören auch fromme und gläubige Menschen, denn wir alle brauchen Jesus, immer wieder. Als ich über diesen Text nachgedacht habe, schien der Heilige Geist diesen Aspekt besonders beleuchten zu wollen. Alle Religionen, und was machst du denn hier? Kleine Spinne. Ich bin für Tiere, habt ihr gemerkt. Ob klein oder groß, ob vierbeinig oder zweibeinig. Ihr seid natürlich keine Tiere, nein, das nicht. Aber ein paar Vierbeiner haben wir ja auch. Gut. Alle Religionen sagen uns, streng dich an. Aber irgendwann merken die Leute, ich kann mich noch so viel anstrengen, wenn er mir nicht entgegenkommt, dann habe ich keine Gemeinschaft mit Gott. Leider leben auch Christen ihren Glauben oft wie eine Religion, die von ihrem Tun abhängig sei. Natürlich sollen wir was tun. Ich will hier keinen Faulenzer das Wort reden. Aber Christsein heißt zuallererst, Gott hat alles getan für unsere Versöhnung und Erlösung. Er hat's getan. Und deshalb haben wir es nötig, uns zuerst von ihm dienen zu lassen, bis wir für ihn dann wieder brauchbar werden. Auch das haben wir heute ja schon gehört, wie wichtig das ist. Wenn wir aus eigener Kraft ihm dienen wollen, dann sind das sehr untaugliche Versuche. Das ist so wie ein Auto mit leerem Tank den Berg raufschieben. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen und meistens schafft man es nicht. Es sei denn, es ist ein ganz kleines Auto. Die soll es ja auch geben. Wir brauchen aber Gottes Kraft. Wir brauchen Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen seine Weisung. Und wir brauchen vor allen Dingen immer wieder dieses Ausruhen an seinem Vaterherzen. Christlicher Glaube, christliches Leben ist eine Beziehungsangelegenheit. Und deshalb schreibt Johannes in seinem Brief, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 1. Johannesbrief 1, Vers 3b. Und diese Gemeinschaft mit seinem Vater hat uns Jesus vorgelebt. Von ihm können wir lernen. Er hatte drei ganz wichtige Beziehungsebenen. Und die erste war zu seinem Vater im Himmel, die allererste. Und er suchte diesen Gesprächskontakt immer wieder. Manchmal vor Sonnenaufgang, ganz früh morgens und manchmal noch abends spät. Und auch mittendrin. Er blieb in seinem Menschsein in enger Verbindung und Abhängigkeit vom Vater im Himmel. Und diese Beziehung war deshalb für alles, was er tat oder sagte, ungeheuer wichtig. Und so sagt Jesus an einer Stelle in Johannes 5, nämlich Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Vater und Sohn gehen im Gleichschritt, könnte man sagen. Und die Jünger erkannten diese Kraftquelle. Und sie bestand hauptsächlich auch aus diesem Gespräch mit Gott, das wir Gebet nennen. Und so war es nicht verwunderlich, dass sie eines Tages ihn baten, Herr, lehre uns beten. Und dabei herauskam das schöne Vaterunser, das wir kennen, wo Jesus so einiges bündelt, was ganz wichtig ist. Die zweite Beziehungsebene galt seinen 12 Jüngern. Jesus verbrachte mit niemand sonst so viel Zeit wie mit diesen 12, die er in sie investierte. Und er gab ihnen alles weiter, was er vom Vater im Himmel empfing. Im hohenpriesterlichen Gebet lesen wir zum Beispiel, ich habe ihnen gegeben dein Wort. Nicht seine Meinung, nicht seine Eindrücke oder seine Träume, sondern des Vaters Wort. Und er machte dabei den Vater groß. Jesus hatte innigste Gemeinschaft mit diesen Jüngern und auch darum herum gab es noch einen weiteren Kreis. Er war ihr Herr und Meister, aber auch einer von ihnen, mitten unter ihnen. Er legte sich schlafen oder er aß mit ihnen oder er wanderte und heilte und predigte, sie waren immer dabei. Vielleicht wäre ja der ein oder andere von uns auch ganz gerne dabei gewesen. Aber wir sind nicht benachteiligt, denn die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit unserem Herrn und Heiland und mit unserem Vater im Himmel ist zwar anders, aber nicht weniger intensiv. Auch die 12 Jünger haben nach der Himmelfahrt ihren Herrn in gleicher Weise erlebt und waren mit ihm verbunden. Genau wie du und ich. Hoffentlich. Immer wieder suchen wir diese Nähe, suchen wir diese Gegenwart. Die dritte Beziehungsebene galt denen, die Hilfe brauchten. Da waren die Sündigen, da waren die Beladenen, da waren die Kranken, da waren die Hilfesuchenden. Und da waren Menschen, die Hunger nach seinem Wort hatten. Ich hoffe, heute sind recht viele davon da. Und in all diesen Beziehungen war Jesus Herr und zugleich Diener. Als keiner die staubigen Füße waschen wollte, tat er's. Er war sich nicht zu schade. Er diente dem Vater, er diente den Jüngern, er diente den Menschen, die gerade vorbeikamen. Und das geschah nicht in eigener Regie. Er ließ sich manchmal auch aufhalten. Wie oft sagen wir, ich habe keine Zeit, ich habe es eilig. Es geschah immer in dieser inneren Ruhe und Abstimmung mit seinem Vater. Und dieses Einssein macht auch Jesus uns immer wieder wichtig. Und er bittet es für jeden von uns, für seine Gemeinde. Auch wir können anderen nur wirklich dann dienen, wenn wir aus dieser inneren Verbindung mit dem Herrn kommen und uns immer wieder beschenken lassen. Aber auch die Gemeinschaft untereinander, miteinander, ist für unser Glaubensleben wichtig. So bekommen wir Hilfe, Ergänzung. Nicht alles bekommen wir aus der unmittelbaren Umgebung Gottes. Manchmal auch über deinen Bruder und deine Schwester. Und auch so werden wir bereichert und beschenkt. Und deshalb freue ich mich, dass wir immer wieder zusammen sein dürfen und dass manches wieder möglich schon ist. Wenn du in Urlaub gewesen bist und wiederkommst, freust du dich auf deine Geschwister oder sagst du, ach, die Gesichter kenne ich doch schon. Gemeinschaft ist auch für unser Glaubensleben wichtig. Und dieses gemeinsame Gebet, das gemeinsame Loben, auch wenn es mir jetzt im Moment noch ein Murmeln oder Mitsummen oder Mittrommeln ist, Rasseln. Das Hören des Wortes Gottes hat eine besondere Dynamik, wenn wir es gemeinsam tun. Und das Beten auch. Und viele andere Dinge werden verstärkt, Jesus ruft die Mühseligen und Beladenen. Nicht um ein paar Leute mehr um sich zu haben, sondern um sie froh zu machen, zu erquicken, ihnen Kraft zu geben, die Lasten leichter zu machen. Aber sind Gläubige eigentlich mühselig und beladen? Gibt es das überhaupt? Ich denke, die Antwort ist ja. Viel zu oft übernehmen wir den Leistungsdruck aus der Welt. Wir sagen das etwas frommer. Wir wollen vorwärts kommen im Glauben. Und dann ergibt sich die Situation, wo wir feststellen, wir reagieren gar nicht so geistlich immer, wie wir glauben wollen. Manchmal sind wir von irgendeinem Umstand überrascht und klettern auf die Palme. Da gibt es hier wenig von, aber es geht auch um Apfelbaum. Und dann hinterher sind wir enttäuscht über uns selbst, über unsere Unfähigkeit. Und dann kommt so etwas hoch, wir sind von uns selbst genervt, über uns selber unzufrieden. Und dann sehen wir uns um und dann stolpern wir über die Unvollkommenheit unserer Glaubensgeschwister oder unserer Nachbarn oder wer immer. Den Splitter im Auge des anderen sieht man besser als den Balken im eigenen. Das hat schon Jesus in Matthäus 7, Vers 3 gesagt. Und manchmal erwarten wir bei anderen eine Vollkommenheit und eine Liebe, die wir selbst oft nicht haben. Wir vergessen, dass wir noch Werdende sind und dass wir von der Geduld und Langmut Gottes, von Gnade und Vergebung Tag für Tag leben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, der uns befähigt, das, was wir wollen, auch dann zu tun, zu vollbringen. Auch bei Gläubigen gibt es oft so ein Missverhältnis zwischen da oben, was wir wissen, was wir erkannt haben, was wir im Herzen dann als Motiv und als Antrieb haben zu tun. Wir drehen uns oft dann wie ein Hamster im Laufrad. Der kommt auch nicht vorwärts, aber er strengt sich wirklich an. Jesus dagegen will uns Ruhe, will uns Freude geben und Frieden. Sein Heiliger Geist ist, einer seiner schönen Namen ist Tröster. Er zeigt uns die Liebe des Vaters und wie sehr er sich um uns kümmert. Gott ist gut. Ich habe euch vorhin so ein paar negative Dinge aus dem Krankenhaus erzählt, aber es gibt auch andere. Ich hatte einige Bettnachbarn. Ich hatte auch einige Zimmer. Das war eine Wanderveranstaltung. Aber ich habe mit jedem beten können, der zur Operation musste. Da war sogar ein tobender Opa, dem hatte man ein falsches Medikament verpasst. Und der kam dann eines Tages, nachdem wir uns nachts um 10 aus diesem Zimmer entfernen hatten lassen, musste den Pfleger, den Nachtpfleger recht überreden. Er wollte nicht. Aber ein paar Tage später kam dieser Opa wieder in unser Zimmer. Und ich habe gedacht, das kann ja lustig werden. Aber der schlief. Da passierte gar nichts. Gott ist gut, er kümmert sich. Und auch mit diesem Opa habe ich beten können, als es um die Operation ging. Man hat viel Zeit. Der Tag ist lang, wenn man da so im Bett liegt. Und dann kommt doch das eine oder andere Gespräch zustande. Und die können alle nicht weglaufen. gemein, ich weiß. Aber wir sind in der Liebe des Vaters eingehüllt und wir dürfen Söhne und Töchter sein, die einfach Kind sind und auf seinem Schoß sitzen und sich beschenken lassen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Mach es öfter. Mach es immer wieder. Mach es täglich. Es gibt so einen geistlichen Lebensrhythmus von Tun, Dienen und zur Ruhe kommen. Es gibt nicht umsonst am Ende der Woche oder manche sagen am Anfang so einen Sonntag. Heute ist schon oft der Samstag zum Ausruhen, zum sich besinnen, zum Gott begegnen. Denn sonst brennen wir aus. Und übrig bleibt dann, ihr kennt das bei der Kerze, wenn sie erlöscht, dann ist so eine Rauchfahne, so ein Qualm. Das bleibt übrig. Jesu Ruf gilt auch den Gläubigen, die sich viele Sorgen machen. Wer hat schon mal nachts wach gelegen und sich gewälzt und dann kam ein Gedanke nach dem anderen und der Teufel tut noch ein paar dazu und macht das dann richtig heftig. Ich weiß nicht, Luther hat, glaube ich, gesagt, ach du bist es nur oder so ähnlich. Also wenn du dann anfängst zu beten, auch das kann man leise machen, dann schläft man schnell ein. Bei mir ist das so. Durch wenig oder zu wenig Gemeinschaft mit dem Herrn wissen wir meistens nicht mehr, wie sehr wir ihm vertrauen können, wie zuverlässig er ist. Wir müssen manchmal ein bisschen warten und Geduld haben, ja. Aber er kommt nie zu spät. Vielleicht lassen wir uns manchmal beunruhigen durch den Feind, durch Umstände, aus der Reserve locken. Aber er ist da. Er ist auch im Krankenhaus. Er ist auch, wenn es weh tut. Und du darfst die Schmerzen binden und auf den Herrn werfen. Er hat sie längst auf Golgatha getragen. Vor 2000 Jahren. Wenn wir aber Sorgen unnötig Raum geben, dann nehmen wir den Helm des Heils ab. Und der Friede Gottes regiert nicht mehr unsere Herzen und unsere Gedanken, der uns vor den Angriffen des Feindes schützt. Wenn wir dagegen zu Jesus kommen, dann hören wir diese freundliche Aufforderung, alle eure Sorgen, ist nicht von Jesus, sondern von Petrus. Er hat das ausprobiert, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und der Pastor Busch aus Essen, er ist schon auch in der Ewigkeit. Er hat gesagt, du musst aber bei dem Werfen einen Haken treffen, damit die hängen bleiben. Und dieser Haken ist immer eine Verheißung Gottes. Suche eine Verheißung Gottes und dann werf deine Sorgen da drauf. Wir sind immer wieder gerufen, uns von Jesus helfen zu lassen, zu ihm zu kommen. Mancher meint, ach, das schaffe ich schon alleine und dann geht's meistens schief. Oder er leugnet einfach, dass er Schwierigkeiten hat oder Lasten. Das ist dann Stolz, der uns hindert, dieser freundlichen Einladung zu folgen. Aber ich sag dir was, es gibt eine gute Nachricht. Diese Einladung gilt immer noch, auch heute. Ich komme zum letzten Punkt. Was bietet uns Jesus an? Er will uns erquicken. Jesus will es beiseite nehmen und Zeit mit uns verbringen. Zeiten, wo wir ausruhen, auftanken wo wir seinen Willen erkennen können. Mancher nennt das stille Zeit, aber eigentlich ist es Austausch mit dem Herrn. Es ist nicht nur Stille. Du kannst dabei die Bibel lesen, du kannst innerlich hören, was der Geist Gottes sagt. Das war das Schöne, bevor dieses ganze Schlamassel bei mir anfing, mit dem Herr. Ich hatte nämlich nicht nur Bandscheibenvorfälle, sondern die haben dafür gesorgt, dass ich den Fuß nicht mehr hochheben konnte. So. So ging noch, aber nicht mehr so. Und dann fiel ich vom Fahrrad. Und dann bin ich in 5 Tagen 7-mal gefallen und davon 2 Treppen. Aber nicht die ganze. Ein paar Stufen. Und dann kam ich in die Notfallaufnahme. Und da wurde ich durchgescheckt, dann haben sie mich 2 Tage behalten und dann kam nachher das alles. Aber unser Gott ist treu. Er weiß, was wir brauchen. Er hatte, als ich dann doch eines Nachts ziemliche Schmerzen hatte, mir den Impuls gegeben, jetzt gehst du auf die Knie vorm Bett und betest. Und ich bin noch nicht ganz auf den Knien. Wie war das Wort jetzt ganz genau? Ach so, das war Psalm 118, Vers 17. Jetzt weiß ich es wieder. Da steht, ich werde nicht sterben. Das habe ich aber nicht gekriegt. Sondern leben. Das habe ich gekriegt. Ich werde leben und des Herrn Werken verkünden. Und das hat mich durchgetragen, als das immer schwieriger wurde. Und als ich dann schon anfing und die Nachbarn schon geguckt haben, jetzt geht er schon mit dem Gehwagen, also bald ist es zu Ende. Ja, das geht schnell, dass die das denken. Die sagen das nicht. Aber sie gucken so. Das hat mich durchgetragen. Es hat mich durchgetragen, als manches schwierig wurde. Die Klinik ist gut für Operationen. Aber alle sonstigen Personalgesichter habe ich nicht alle mitgekriegt. Die wechselten dauernd. Die waren im Schichtbetrieb und die waren alle geschafft, weil die Betten waren immer voll. Ja, das wollte ich aber nicht sagen, sondern der Herr ist treu, er gibt dir so ein Wort ins Herz. Und ich bin dann aufgestanden und habe gedankt. Wir werden feststellen, seine Gegenwart macht glücklich, schenkt der aufgescheuchten Seele Frieden. Wir dürfen aus dieser Ruhe heraus leben und auch in der Gewissheit, er ist für uns. Und du und ich, wir sind seine geliebten Kinder. Nicht nur ich, du auch. Daran ändert auch deine Unvollkommenheit nichts. Du musst dir seine Liebe nicht erst verdienen, er liebt dich schon. Neulich habe ich einen Satz gehört, ich liebte dich, als ich dich noch gar nicht kannte, hat eine Mutter gesagt, weil sie das Kind ja noch nicht sehen konnte. Ist das nicht schön? Und das, glaube ich, gilt auch für unseren Gott. Er liebt dich, als er dich noch gar nicht, er sah dich. Wenn wir Psalm 139 lesen, er sah dich auch in deiner Urform. Also ganz, das hängt so ein bisschen das Bild. Gott sieht eben weiter. Er ist an der Arbeit, trotz deiner Unvollkommenheit, und bewirkt vom Wollen auch das Vollbringen. Wenn wir im Glauben wachsen, ist das letztlich Gnade. Und es hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass wir ihm immer wieder Raum geben. Jetzt muss ich nur auf das Joch kommen, das Jesus hier anbietet, dass wir auf uns nehmen sollen. Hast du vielleicht schon so eine bedrückende Ahnung? Aber es ist nichts Bedrückendes. Es ist, wenn wir die Abhängigkeit von Gott als Glück bezeichnen. Das ist das Joch. Nochmal. Die Abhängigkeit von Gott bezeichne als Glück und nimm's fröhlich entgegen. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt weiter, dieses Joch ist sanft und leicht. Es ist das Beste, was du tun kannst, wenn du dich seinem Willen vertrauensvoll unterstellst. Wirst du dich ganz neu in diese Gemeinschaft reinrufen lassen heute? Durch diesen Ruf, kommt her zu mir alle. Es ist eine wunderbare Gemeinschaft, wie wir gehört haben, mit dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus, die wir immer wieder nötig haben. Ermutigung, Impulse, Korrektur und vor allen Dingen, darf man ja jetzt nicht, aber der Vater umarmt dich dauernd. Er liebt dich so. Du brauchst das jeden Tag mehr wie die Luft zum Atmen. Und diese Gottesbegegnung im Gebet oder im Wortlesen ist Sauerstoff für die Seele. Atme tief ein. Lasst uns auch einander anstoßen, immer wieder Helfer zur Freude sein, indem wir uns ermuntern und füreinander beten. Aber lasst uns nicht andere Lasten auflegen, von denen Jesus uns längst befreit hat. Nur wenn wir den Herzschlag der Liebe Jesu hören, dann ist sein Ruf ein liebevolles Geschenk und keine gesetzliche Forderung. Nun komm doch endlich. Nein, komm. Komm. Er hat die schwerste Last längst getragen. Und er will dich von denen, die du noch schleppst, los und frei machen. Und froh, die Last der Sünde, die Last der Sorge, der Leistungsdruck, der eigene und der fremder Leute. Was werden die anderen sagen oder so? Die innere Unruhe, du könntest zu kurz kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du nichts behalten hast von dieser Predigt, dann behalte Johannes 10, Vers 10. Jesus schenkt überfließendes Leben und Luther sagt, und volles Genüge. Was er gibt, reicht aus für dein ganzes Leben und für die Ewigkeit. Ich freue mich drauf. Amen.